Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Wir müssen ja Jobs machen, damit wir uns diesen Podcast leisten können.
Korrekt.
Pops, pops. Pops, 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 pops.
Oh Gott, yes!
Holy mac and cheese balls.
Please. One of the biggest in the world and most successful. And when I heard about this opportunity, I was like, wow, this is one of the greatest opportunities to be a part of something.
This is good people, you know, they are the best of the best.
Danke, 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 Günther Steiner und Lewis Hamilton.
Sehr lieb, wie Sie über uns gesprochen haben. Da geht einem das Herz auf, oder Beat?
Obwohl die Leistung von Lewis Hamilton nicht so gut ist, darf er trotzdem bei uns im Podcast vorkommen, haben wir beschlossen nämlich.
Auf jeden Fall.
7 WM-Titel und auch wenn es mal nicht so läuft, er kommt trotzdem vor. Es ist auch Marzipan immer vorkommen, also kommt Lewis Hamilton auch vor.
So. Fies. Der Vergleich.
Und wer heute außerdem vorkommt, wir haben heute auch wieder einen Gast und zwar von einem Formel 1 Rückkehrer. Nämlich Patrick Harding, der Performance-Coach von Alex Albon.
Oh ja.
Soll ich dir sagen, was mir bei dem Rennwochenende besonders gut gefallen hat?
Ja.
Das Wetter. Es war nämlich so richtig typisches Aprilwetter. Der große Preis der Emilia-Romagna in Imola hätte genauso gut in Wien stattfinden können.
Wobei in Wien war es sogar schöner, weil da hat die Sonne geschienen während des Rennens.
Ich weiß, na, bei mir nicht.
Wirklich? Bei mir also schon. Spannend.
Bei mir da im 14. war es, glaube ich, eher grau. Kann auch sein, dass ich dazwischen mal eingenickt bin.
Ich habe nämlich gedacht, wow, das ist so schön, die Sonne scheint, der Himmel zieht richtig schön auf. Und in Italien ist schier, ne? Blöd.
Nein, es war ja auch so mal so. Es hat ja total, also es hat ja dazwischen immer wieder mal geregnet. Und eben auch am Rennsonntag bei der Drivers Parade, da hat man ja nur Regenschirme gesehen. Und dann war es aber wieder schön. Ich habe es ja über Formula One TV geschaut und da war richtig schönes Wetter dann, also wirklich kurz vor dem Rennen. Da war es eigentlich wieder ganz, ganz schön und dann auf einmal wieder viele Wolken und dieses Hin und Her mit, ja, in 15 Minuten kommt der Regen. Und dann ist er doch nicht gekommen. Und dann, okay, zu den letzten 2 Runden, dann kommt der Regen. Und das ist immer wieder vorbeizogen.
Gott sei Dank. Ich weiß ja nicht, wie es dir ergangen ist, Beate, weil es ich dann gemerkt habe, Freitag, vor allem dann auch Samstag, es regnet und Regen ist angesagt, ist ja gleich in mir so eine kleine Panik hochgekommen, weil ich echt geglaubt habe, bitte kein zweites Spa.
Die Sorgen haben wir nicht gemacht, weil ich ja im Hinterkopf habe, es ist April und das ändert sich alles total schnell. Und jetzt wissen wir auch, in Italien gibt es auch dieses Aprilwetterphänomen. Weil alle Fahrer so, ja, in Italien hoffen wir, dass es schön ist. Es ist April, Leute. Was erwartet ihr euch vom Wetter? April macht, was er will.
Aber in Italien ist halt immer schön, glaubt man halt. Ne?
Aber es war ein interessantes Wochenende.
Voll. Ich habe mich ja richtig gefreut, endlich wieder Rennen in Europa, endlich wieder Rennen zu normalen Uhrzeiten.
Ich finde das doof. Ich finde es echt geschissen. Ich will andere Zeiten, entweder am Abend oder in der Früh. Jetzt weiß ich erst, wie der ganze Tag dann so verkackt ist.
Absolut. Wir haben ja, glaube ich, vor einer Woche oder so mal darüber gesprochen, als wir uns gesehen haben. Und es muss ja nicht um 6 Uhr früh beginnen. Aber so um 8, finde ich, sonntags um 8, 9 ist okay.
10.
Und dann
10
hat man ganz stark noch. Oder zum Schlafen gehen dann. Um 20.15 Uhr zur Primetime.
Na, europäische Rennen einfach um 10 am Vormittag. Mhm. Weil da ist ja auch schon überall hell. Und auch wenn es sich irgendwie verzögert oder so, es ist noch immer auch hinten raus dann lang genug hell. Weil das war ja, oh Gott, bei welcher Session war das? Ich bin komplett durcheinander durch Quali am Freitag und Sprint am Samstag. Ein Formel-2-Event, das war dann, glaube ich, Quali. Nach der Quali am Freitag war das. Die hat ja gefühlt ewig dauert, weil da waren ja rote Flaggen. Und danach war ja auch noch die Formel-2-Quali. Und da hast du halt schon gemerkt, dass es dann finster wird. Und wenn du generell europäische Rennen um 10 schon machst, hast du einfach keinen Stress, dass für andere Rennen auch finster wird.
Und wir haben noch alle ein bisschen was vom Tag. Genau. Im Hinblick darauf, Beate, jetzt wird es ja bald kommt der Mai, dann kommt der Juni, dann der August, das heißt Sommer. Wir würden ja auch gerne mal so ein bisschen schwimmen gehen, ne?
Ja.
Sonntags.
Jetzt eben so, wenn du das erste Mal jetzt hast mit um 15 Uhr.
Weder Fisch noch Fleisch, oder?
Ich will das nicht mehr. Ich meine, schön so einen Nachmittag schläfeln und können es von mir aus im Winter machen, wenn ich nichts Besseres vorhabe. Aber so ist das echt. Das hat keinen Luck.
Weißt du, wer auch keinen Luck mehr hat? Williams. Aber warum? Das erzähle ich ein bisschen später. Bleibt dran, liebe Hörerinnen und Hörer.
Welch ein Teaser.
Wowie. Weißt du was, Beate, was ich echt geil fand an diesem Wochenende, mein absolutes Highlight? Es ist wieder soweit, es gibt wieder den Cool Down Room. Diese awkward 5 Minutes, wo die Leute dann irgendwie zusammenkommen, da ist ein bisschen was trinken, reden, ein bisschen tun, vielleicht nicht wissen, dass sie gefilmt werden. Ich weiß nicht, ob sie es dieses Wochenende wussten. Und
es ist wie bei Big Brother. Super. Wir wissen, dass überall Kameras sind.
Fand ich aber extrem cool, dass es wieder den Cool Down Room gibt. Ich meine, da gab es so in den letzten Jahrzehnten so viele geile Momente. Ich meine, der Kapperlwurf von zwischen Rosberg und Hamilton beim USA Grand Prix und Multi-21, Beate, damals zwischen Vettel und Webber. Also legendäre Momente,
ja,
im Cooldown Room.
Also dieser Cooldown Room, das ist immer so eine Mischung zwischen ganz komisch und irgendwie auch cool. Ha, vielleicht heißt er deshalb Cooldown Room, weil er einfach cool ist. Ja, aber das ist so, du hast eben gerade ein Rennen hinter dir und was redest du dann auf einmal mit den Menschen? Ich stelle mir das so ganz komisch vor. So wie wenn du mit Leuten in einem Raum bist, die du zwar vom Namen her kennst, aber jetzt nicht weißt, was redest du mit denen? Boah, das Wetter war halt echt komisch, ne?
April, hä? Ja.
Und natürlich auch ganz groß, es war ja auch wieder ein Sprint. Das heißt, das Qualifying war am Freitag, dann am Samstag der Sprint und am Sonntag dann das Rennen. Ich fand den Sprint ganz cool. Ich finde, da hat man auch wirklich schön gesehen, wie die ganzen neuen Regulations funktionieren, weil da ist eigentlich fast immer ohne DRS überholt worden. Auch eben das eine Manöver von Verstappen und Leclerc, das war eigentlich ganz lässig. Ich hatte ein bisschen nämlich Angst dann gehabt, eben da die dann wirklich so gute Daten haben zum Rennen, eben was die Reifen angeht, was die Performance angeht und so weiter und so fort, dass das Rennen dann vielleicht langweilig wird, eben durch die freie Reifenwahl, die ja dann auch heuer ist. Ne? Wenn das dann alles immer dann wirklich zum Allerbesten ausgenutzt wird, dass es dann beim Rennen fürchterlich Fahrt wird. Ich meine, ja, es war dazwischen wirklich fürchterlich Fahrt.
Das stimmt.
Anfang und Ende waren eh cool. Aber ich fand den Sprint ganz, ganz, ganz okay.
Das ist für mich immer so ein kleines Mini-Rennen. So wie so eine kleine Generalprobe. Fand ich besser als das Qualifying, weil das Qualifying hat sich ja durch wie viele 4.375 rote Flaggen ein bisschen gezahlt. Aber war nett, ja.
Und da merkst du halt wieder, es gibt dann eben die Verlierer und eben dann auch die Gewinner. Zum Beispiel Carlos Sainz hat ja das große Glück gehabt, dass er dann doch von P10 wieder auf P4 dann vorgefahren ist. Und dann hast du halt sowas wie beim Guan Yu Zhou und beim Pierre Gasly, wo es halt dann komplett daneben geht. Gib mal die Teams durch. Williams. War ja spektakulär. Alex Albon beim Q1, da brennt gleich einmal das Auto, zack, bumm, rote Flagge. So echt super top gestartet, also läuft. Unterm Strich kann man sagen, beim Rennen, es hat nichts zu brennen begonnen. Latifi ist nicht gecrashed. Der ist 16. geworden. Albon 11., wo man denkt, what? Und obwohl sie halt keine Punkte gemacht haben, es sind beide durch und das kann man durchaus dann als Erfolg sehen, wenn man Williams ist.
Absolut. Albon, das war richtig cool. Also der hat ja wie ein Löwe gekämpft und bei Williams auch sehr spannend. Ich habe dieses Wochenende gemerkt, sie haben total viele schwarze Stellen am Lack. Sie haben gewisse Sachen halt schwarz gelassen, beziehungsweise freies Carbon, als freies Carbon belassen. Damit sie keine Lackierung mehr oben haben und damit weiter Gewicht sparen. Weil es, glaube ich, auch natürlich irgendwo günstiger ist.
Ich glaube, das eher. Weil wie viel Gewicht ersparst du dir dadurch?
Ja, das habe ich mich dann nämlich auch gefragt. Da habe ich mir gedacht, okay, die paar 0,4 Gramm wahrscheinlich.
Auf die wird es auch nicht ankommen, ehrlich. Ich meine, gut, wenn ich jetzt, weiß nicht, 1 Gramm abnehme, laufe ich auch nicht schneller durch den Schönbrunner Schlosspark.
Nein, aber ich glaube, okayes Wochenende für Williams. Trotz 0 Punkten.
Aston Martin. Ich finde, Sebastian Vettel schaut irgendwie aus wie so ein Alt-Hippie. So mit seinem komischen Bart, der eher so ausschaut, dass er aber sich keine Rasierer mehr leisten kann. Und eben mit diesen längeren Haaren. Also ich finde, wenn der dann noch mit einer Gitarre durch den Grid geht, der ist der absolute Hippie geworden. Und eben auch, wow, rettet die Umwelt.
Save the planet.
Aber es war cool, dass, bitte, Vettel im Aston Martin im Qualifying ins Q3 gekommen ist. Also da habe ich mal geschaut, wie ein Autobus. Mhm. Oberorg, es waren beide in den Punkten. Es sind beide in die Punkte gefahren, Caro.
Irre.
Vettel 8., Stroll 10.
Ich bin immer noch geschockt. Das heißt aber, es gibt jetzt kein Team mehr, die keine Punkte haben. Jedes Team hat Punkte.
Und was man da auch noch, glaube ich, hervorheben muss, Aston Martin sind somit dann eigentlich das einzige Team neben Red Bull, das mit beiden Autos in den Punkten war.
Urgut. Wer hätte das gedacht von Aston Martin?
Sind, glaube ich, alle überrascht, dass das dann so passiert ist. Sie selber auch so, wow, oh mein Gott, beide Autos in den Punkten. Party.
Richtige Schadensbegrenzung eigentlich für das, was war bisher.
Schlecht, die eigentlich sind.
Ja, und ein gutes Wochenende für Aston, wenn man sich aufs kleine Ziel konzentriert, nicht mit 0 Punkten in dieser Saison auszusteigen.
Ja, ich glaube, Lawrence Stroll hat aber auf die Pauke gehauen und jetzt haben alle so Angst vor dem.
Das glaube ich auch.
Dass sogar die anderen Teams gesagt haben, so, boah, fahrt's vor.
Und ich hoffe, dass jetzt auch ein bisschen aufgehört wird, darüber zu reden, ob jetzt Vettel aufhört oder nicht. Da wurde ja über das gesamte Wochenende in der Gerüchteküche gekocht. Ich finde, wir sollten aufhören, darüber zu reden, sondern es mal genießen, dass er noch fährt. Und er wird es eh früh genug sagen, wenn er aufhört.
Genau. Alpine! Alonso raus in Runde 7. Also bei denen ist jetzt eine. Das war echt auch nicht so ein cooles Wochenende. Ocon, dieser unsafe release dann hinterm Hamilton, hat dann die 5-Sekunden-Strafe bekommen. Und da ist dann lustigerweise 14. geworden. Weil eigentlich durchs Ziel ist ja Hamilton noch als 14. Und durch die 5-Sekunden-Strafe ist dann Hamilton noch 13. geworden und Ocon dann auf die 14 gewandert. Das war ein Schaas-Wochenende für Alpine. Für das, dass die jetzt wirklich die letzten Rennen wirklich eigentlich konsequent okay waren.
Ja, schade für den Fernando. Es hätte ja so schön ausgesehen, aber ich habe ja am Anfang geglaubt, das war wirklich eine Berührung vielleicht im Fight mit Lewis Hamilton. Aber tsk, war die Abdeckung weg. Und dann hieß es nur mehr in einem Funkspruch, wie groß ist denn der Schaden?
Sehr groß.
Groß, ja. Diese 5 Sekunden Zeitstrafe beim Ocon, absolut, absolut gerechtfertigt. Ich bin ja jedes Mal nervös, wenn alle beginnen, gleichzeitig in die Boxen reinzufahren, weil ich jedes Mal darauf warte, dass es crasht, eben aufgrund so etwas.
Und da war es ja, es ist ja dann der Ricciardo als erstes in die Box kommen und dann auf einmal alle. Ja. Da brauchst du richtig gescheite Ampelregelung dann dort, wenn da dann so viel los ist. Das ist echt irre. Stimmt. Ich möchte nicht der sein, der dann sagt, pass, du kannst jetzt fahren, wenn alle auf einmal rausfahren wollen wieder.
Voll. Aber Alpine, glaube ich, kann man streichen das Wochenende.
Ja. Alpha Tauri. Das Qualifying hat sehr weh getan, weil es sind beide im Q1 raus. Beide Alpha Tauris. Wie sogar Mercedes ist ins Q2 gekommen. Hallo? Und dann der Alpha Tauri nicht. Es war bei Gasly dann halt auch das Pech ganz am Anfang dann schon mit dabei, wo der dann halt zurück dann ist. Der hat auch das Pech beim Sprint gehabt, wo er mit dem Guan Yu Zhou dann zusammengestoßen ist. Also Gasly war das ganze Wochenende lang im Pech. Aber das war, glaube ich, von Rennen her und von Performance her das beste Rennen von Yuki Tsunoda, das ich bis jetzt von ihm gesehen habe. Weil der war im Rennen richtig gut, finde ich. Also das war für mich, also ich finde, das war einfach so generell, seit der Formel 1 fährt, sein bestes Rennen.
Es war definitiv ein sehr gutes Rennen vom Yuki. Der ist ja auch als P7 ins Ziel gekommen, hat Punkte mitgenommen. Gasly nur auf P12.
Die haben konsequent immer alle aufgehalten. Es hat Gasly in Hamilton aufgehalten, ewig lang. Es hat auch Tsunoda, wie er da auf der P9 war, da war ja auch hinten nach, keine Ahnung, ein DRS-Train, der ja gar kein DRS-Train war, weil man das DRS erst bei Runde 387 aktiviert hat. was Aufhalten angeht, waren Alpha Tauri dieses Wochenende top dabei.
Ich glaube, Hamilton wird heute von Gasly träumen, von Gaslys Hinterteil.
Ich kenne das ja von meinen Katzen. Die haben auch, wenn du irgendwo sitzt, die strecken dir immer den Hintern ins Gesicht, wo du denkst, warum Katze?
Das heißt, wir können es hiermit offiziell sagen, Gasly ist eine Katze.
Oder wenn ihr gerade eine Katze kriegt oder so, nennt sie Gasly.
Die Katze Gasly. Also wenn jemand eine Katze von euch hat und sie Gasly nennt, schickt uns Fotos.
Dann kommen wir natürlich auch zu unserem heutigen Gast. Und zwar, wir haben es ja schon erwähnt, das ist der Patrick Harding, und zwar der Performance Coach von Alex Albon. Ich glaube auch einer der sympathischsten Menschen im Paddock. Und der hat uns mal ein Foto geschickt von einem Formula One Heferl, wie er beim Red Bull Ring war.
Ja, und ich glaube, er trinkt jeden Tag Kaffee aus seinem Formula One Heferl.
Und wenn ihr auch so ein tolles Formula One Heferl haben wollt, das könnt ihr natürlich bei uns im Webshop kaufen, weil mit jedem Kauf unterstützt ihr unseren Podcast. Ist ja nicht so, dass das Ganze gratis ist, gell? So ein Podcast hochladen und so, ne? Das muss alles gezahlt werden. Kann es euch kaufen oder natürlich Leclercs ausgeben, da freuen wir uns auch immer. Und das alles findet ihr auf unserer Homepage auf www.formula1.at. Jetzt haben wir super die Eigenwerbung da noch reinbracht, gell? Ja.
Richtig wow. Gut.
Und alle warten ganz gespannt auf das Interview mit dem Patrick Harding. Und eben, gerade bei der Formel 1 ist es ja so, es gibt jetzt nicht viele Formel 1-Fahrer. Im Vergleich zu Fußball, wo es weltweit keine Ahnung wie viele gibt. Und das bedeutet auch, dass es jetzt nicht wirklich viele Studien gibt, wie man jetzt mit Formel 1-Fahrern arbeitet, damit die auch wirklich Leistung bringen, was man da tun kann. Wie geht man da wirklich dann an die Arbeit ran, eben wenn es so gut wie überhaupt keine Studien gibt?
It's that's a really good point. I mean, for the money that is invested in Formula One, the level of research into actually the physical performance side of it is tiny. If you look at rugby, football, Olympic sports, I can go into one of my databases or Google Scholar and look for an article, and I'll get 50 research articles. Mm-hmm. All talking about the same topic in ever so slightly different ways. Or I'll find systematic reviews that are reviewing multiple papers on the same topic. You type in motorsport into any of those search engines and you might get one or two really poor quality studies. It's incredible. I think there's a cultural thing around that, around having the space and the capacity to do the research. Mm-hmm. So I think there's so much work that goes on in the garage and in the teams around getting the car to a place where it's competitive. So that's generally the focus of the engineers and the technical side of the team is, how do we make this car as quick as possible so that it's competitive? If I'm a performance coach and I'm walking into the engineer's room and I'm saying, oh, actually, you know, today when we're doing some running, I'd like to test this and I'd like to test that. And they're a bit like, well, it's costing hundreds of millions of pounds to get this car to this point so that we have this time on track. And you're asking for time to measure heart rates or whatever. So I think there's probably a little bit of a blocker there around the value that the team see in somebody like me coming and trying to get that research. The flip side of that is there's obviously things that I collect that I could do some research on, but there's also the value question in, okay, so I collect things like Alex's urine concentration in the morning and his body weights and body weights pre and post sessions, and I have the temperatures. So there's things I could measure and I could evaluate around that. But then again, what value is that giving to the community of performance coaches that maybe want to get involved in motorsport? So is it research for the sake of research, or is research that's really going to inform practice? And that's the vital question there. I guess that's probably one of the main sticking points, is having the access to do the research in the context of I guess, how under time pressure these teams are, and also the cost. The other is the value in research is the number of participants you can get, right? So the bigger the end number, the more value you have in your results. So if I have a study with 200 people, then the quality of my results are much more applicable to the general population or the population of people that I'm testing. So if I'm looking at sprint kayakers and I've got 200 sprint kayakers who are working at an international level, and I'm assessing them all, then those results are really applicable to sprint kayakers who are at an elite level. The nature of Formula One is we all exist as teams individually. Mm-hmm. So you've got two Formula One drivers in each team, maybe a test driver. Even if you did some good research within a team, how applicable are those results? Because your N number is so small.
Yeah.
Then you're asking, okay, is there a willingness across teams to allow all of those drivers to be tested? So then it becomes a coordination issue, a confidentiality issue. You know, do teams want other teams knowing or somebody having access to data which demonstrates some sort of physical capability across all drivers?
Yeah.
That can be really powerful information. So I think also there's probably an environmental and a confidentiality issue around getting all that research done.
We will see what will happen over the next years.
You know, I'd love to work a little bit more around heart rate and G-force and try to understand a little bit more about the physical demand on the body in the car. So we make assumptions. And very much going back to part of your original question was, how do you then train an athlete to be capable of being in the car? Well, we do have a little bit of information around the kind of neck stresses and neck loads that they take. You know, mm-hmm. we can, you know, roughly calculate based on G-force of corners, kind of what kind of neck capacity they would require. I think one of the things you will see across the paddock is some really good collaboration between coaches. So mm-hmm. look, there's information that I wouldn't share with another coach, but actually you can have really good conversations with other performance coaches about their experiences and their types of training and how their drivers respond to different conditions. So you formulate your own philosophy based on all of those. So like I said, the little bit of research that's out there, reverse engineering, what it is that that individual needs to do, and then working back to those physical characteristics that make them successful at that, but also, you know, having peer discussions about other drivers and other coaches' experiences.
Mm-hmm.
So there's no book that you can pick up that will teach you how to train a Formula One driver.
Ja, und bei Alex Albon bin ich echt gespannt, wie das bei ihm dann weitergeht. Also wie so generell seine Karriere dann noch weiterlaufen wird. Ich stelle mir das gerade da immer dann so schwierig vor, eben wenn du Red Bull-Fahrer warst und dann eben dann durch Williams dann doch irgendwie wieder reinkommst. Wie schaut das dann aus? Stellen die dich dann bei Red Bull wieder ein, weil du total viele Geheimnisse ausplaudern kannst? Okay, aber wer will Geheimnisse von Williams haben, ist auch irgendwie blöd, gell? Ich glaube, diese Frage hat sich somit selber erledigt.
Brauche ich also nicht mehr beantworten, Beate, meine Theorie. Es ist doch für Albon besser, in der Formel 1 zu sein, bei Williams die Nummer 1 im Team zu sein, als
bei der
eine
DTM.
Schlechte Nummer 2 also. Bei Red Bull.
Vielleicht wäre er ja gut. Red Bull hat ihm nie eine Chance gegeben. Ich finde das noch immer, vielleicht, der hätte einfach mehr Zeit noch braucht. Und dieses
Red
eine
Bull
Jahr
ist ein bisschen schnell. Die brechen wir schnell ab, diese Beziehungen. Potenzielle gute Beziehungen werden abgebrochen.
Ja, und dann ist er eben drin, bekommt wirklich keine andere Chance mehr, so wie es eben Gasly gehabt hat. Und dann bist du halt ein Jahr weg und ein Jahr ist halt viel. Und apropos weg vom Fenster und wieder da.
Oh.
Beste Überleitung ever. Kevin Magnussen hat das beste Quali-Ergebnis für Haas ever eingefahren. Der ist bei der Quali Vierter geworden. Oh mein Gott.
Geil.
Okay, beim Sprint, die Reifenball, hätte ein bisschen anders sein können, aber es ist, wie es ist. Aber Mick Schumacher hat sich beim Sprint dann auf P10 verbessert. Also die waren da, das hat eigentlich so bis Samstag eigentlich ganz okay ausgeschaut, weil unterm Strich kann man sagen, wenn du dann so in so einem Rennmodus unterwegs bist, wie eben beim Sprint, habe ich mir schon gedacht, der Haas wird sich den P4 sicher nicht halten. Da gibt es andere, schnellere Autos vielleicht, eventuell am Grid, die dir da gefährlich werden können. Aber Mick sensationell dann auf P10 und gleich nach dem Start am Sonntag. Ratzfatz ist es gegangen, war der auf einmal auf P17.
Nach seinen zwei Drehern, glaube ich, hat er echt dann nur ein bescheidenes Wochenende gehabt und die Top 10 verpasst. Aber ja. Ich habe ein Günther Steiner-Interview gesehen, nachdem ja jetzt Haas erfolgreich ist, wird auch Günther Steiner viel öfter zu Interviews gebeten. Und er hat sich dann darüber beschwert, dass zum Teil von Andreas Seidel behauptet wurde, dass etwas nicht konform ist bei ihnen im Auto, weil sie jetzt so gut performen im Vergleich zum letzten Jahr. Und der Steiner war dann extrem sauer, weil er gesagt hat, dass er das ziemlich unsportlich findet, weil, ja, sie haben letzte Saison, sind halt mitgefahren, weil sie sich auf die diesjährige Saison konzentriert haben und dass man nicht einfach cool sein kann und sportlich sein kann und sagen kann, hey, gute Leistung. Wenn es bei euch halt nicht rennt, Oder wenn es bei uns nicht rennt, bei euch rennt es gut, gute Leistung.
Das würde ich aber auch nicht machen. Das fand ich echt. Also als Konkurrenzteam, das sage ich auch nicht, wenn ich schlecht bin, freue ich mich für euch, wenn ihr besser seid.
Naja, aber dann darf ich mich auch nicht aufregen und sagen, naja, ihr seid jetzt besser und bei euch ist sicher irgendwas nicht konform. Dann halte ich die Klappe und kümmere mich um meinen Scheiß.
Dann sag das bitte auch mal Christian Horner, der gefühlt 7 Jahre durchgesudert hat.
Kein Problem, wenn wir das nächste Mal telefonieren, rede ich nochmal mit ihm.
Die Sorge ist halt dann einfach, wenn du eben einen Mercedes mit einem Haas dann fighten siehst. Eben das mit Magnussen und mit Russell, das ist ja auch sehr lang gegangen. Ich gedacht habe, eigentlich, das ist so, wenn mir das letzte Saison oder vor 2 Saisons jemand gesagt hätte, dass ein Mercedes mit einem Haas sich wirklich bettelt, ich hätte gelacht.
Definitiv. Ich bin nur gespannt, liebe Beate, wie sich Mick Schumacher einfach tun wird. Ich weiß, er ist ein richtig guter Fahrer, hat gute Sachen gewonnen, die F2 Championship, aber er wird irgendwann einmal, wenn er bei Ferrari fahren möchte, Kevin Magnussen mal schlagen müssen.
Ja, und er hat halt selber auch einen Fehler gemacht. Der eine Dreher, das war halt wirklich einfach nur sein Fehler. Und das war auch damals bei der Quali, wo er den wilden Crash gehabt hat, auch das war eindeutig sein Fehler. Also
bisschen ich Potenzial sehe nach
absolut
oben.
Nicht im Ferrari.
Ich auch nicht.
Und jetzt nochmal schauen, wenn sich, die sind jetzt von AlphaTauri einen Punkt entfernt, also die sind doch sehr weit jetzt zurückgerasselt. Mhm. Wenn man bedenkt, dass die wirklich Anfang der Saison, also nach dem ersten Rennen noch P4 waren bei den Constructors, jetzt sind sie nur noch auf P8. Also da merkt man dann schon, dass sich das jetzt auseinanderzieht und dass es dann doch jetzt, dass es jetzt repräsentativ wird.
Und vor allem da siehst du auch, wie wichtig es ist, dass beide Fahrer richtig gut fahren und am besten beide Fahrer in die Punkte kommen.
Ja, und das ist halt das Schwierige. Mhm. Eben, es ist so bunt durchgemischt. Es war ja auch nach der Quali, da waren die Top 5 Plätze, das war alles aus verschiedenen Teams. Das war komplett durchgemischt. Also, und eben gerade so Mittelfeld und so, das dürfte, oder so hinteres Mittelfeld, das dürfte sehr knapp dann hoffentlich dann, ich meine, im Prinzip ist mir wurscht, was sich im Mittelfeld tut, ja, weil im Endeffekt zählt eh nur, wer Konstrukteure gewinnt. Für mich, für die Teams sieht es natürlich anders aus von Windkanal. Testzeiten her. Wird Williams ganz viel haben, wenn sie letzter sind? Kriegen ja dann am meisten.
Ich bin echt gespannt, wie es weitergeht.
Alfa Romeo! Bottas macht da eigentlich einen guten Job und er hat, glaube ich, so ein paar Eier gefunden, so Ostern.
Hattest du auch so eine Panik, Beate, heute, als George Russell und Valtteri Bottas miteinander geraced sind? Ja. Und dann war so plötzlich so, da war doch was, Moment. Oh Gott, letztes Jahr, oh Gott.
Ja, absolut. Diesmal war es ja umgekehrt, dass er Bottas hinten war und der ist dann schon gescheit genug, dass er im Alfa Romeo dann keinen Blödsinn macht, weil da sind die Punkte noch wichtiger als, es ist bei mir Mercedes auch wichtig.
Ich wollte gerade sagen.
Mercedes sind ja nicht mehr die Besten. Aber gerade da wäre es halt noch bitterer gewesen für den Valtteri Bottas, wenn da irgendwas gewesen wäre. Ne? Und das mit diesem verhauten Boxenstopp, den er gehabt hat.
Ich wollte gerade sagen, hast auch so, das war heute so alles ein bisschen ein Panikmoment beim Bottas. Mhm. So Gott, bitte nicht die Radmutter. Ja. Bitte nicht mit George Russell zusammenstoßen.
Ja, Bottas Fünfter, also wieder tippitoppi für Alfa Romeo. Kann man nichts sagen. Und Guan Yu Zhou, das war halt auch nicht so sein bestes Wochenende. Gut, so viele Formel-1-Wochenenden hat er noch nicht. Ja, das hat halt begonnen beim Sprint. So, wenn du da denkst, okay, du musst jetzt das Auto neu herrichten, brichst die Parc-Fermé-Regel und musst dann immer aus der Box dann starten.
Diesmal habe ich ja zum ersten Mal das Gefühl oder gesehen, dass er wirklich ein Rookie ist. Das ist mir wirklich bewusst geworden. Und da muss er einfach noch Erfahrungen machen bei den ganzen nassen Strecken und wie das dann funktioniert, wenn er im Quali oder im Sprint vorm Rennen irgendwie das Auto verhaut, wie er dann starten muss. Also ich glaube, dass wir da alles noch rauskriegen. Aber sonst, Bottas, es hat wirklich Spaß gemacht, Bottas diesmal zuzuschauen beim Racen. Oder prinzipiell Alfa Romeo. Mhm. Es tut nicht mehr so weh wie letztes Jahr.
Ja. Es war auch generell, die ersten 16 Runden war es eigentlich auch cool anzusehen. Also generell alles so, was sich getan hat mit diesen ganzen Battles, auch hinten, die immer wieder waren. Dazwischen war es dann echt fürchterlich langweilig. Das war echt fürchterlich Fahrt bis zum Ende. Als dann, ja, der Leclerc gewechselt hat auf Rot und alle anderen dann gewechselt haben. Und ja, aber bis dorthin fand ich das Rennen dann generell dann zart, weil das hat sich, da hat sich dazwischen einfach nichts getan.
Ich fand's auch, ich habe mir teilweise ein bisschen so ein paar Tröpfel Regen gewünscht, wie es auch die ganzen Kollegen aus der Boxengasse gesagt haben, mit in 20 Runden kommt der Regen, in 15 Minuten kommt der Regen. Da habe ich gedacht, na dann bitte, dann macht's mal endlich gescheit Regen, damit sich da wieder was tut, aber ja.
Eben gerade so viel Regen, dass sie wieder auf die Inters hätten zurückwechseln.
Ganz genau. Lieber nicht zu viel Regen wünschen.
McLaren. Das sieht man so schön, wie Freude und Leid nebeneinander liegen. Daniel Ricciardo, P18. Gott sei Dank sind zwei ausgefallen, sonst wäre er fix auch letzter gewesen. So ist wenigstens in Gänsefüßchen nur P18 und nicht P20. Und Norris auf dem Podium, der sich vermutlich selber fragt, oh, was ist da los? Ich stelle mir das so lustig, weil da war ja, glaube ich, das ganze Rennen quasi allein unterwegs. Da war vor ihm niemand, da war hinter ihm niemand. Ich frage mich da, was machst du dann, wenn du da allein unterwegs bist?
Ich glaube, dass der sicherlich an irgendwelche Songs denkt, ein bisschen durch die Luft schaut. Er kennt ja die ganze Strecke eh auswendig, schaut da so ein bisschen, da drüben fährt der Regen.
Ah, die Wolke zieht vorbei.
Die Wolke zieht weiter, da drüben ist das. Cool. Da sind wieder Ferrari-Fans. Ja.
Aber ein McLaren am Podium.
Ist schön. Tut gut. Wobei, ich wünsche es ihnen eh. Soll man absolut nicht falsch verstehen. Aber ich hätte es halt wirklich Ferrari gegönnt, ne?
Ja, absolut.
Beim Heim-Grand Prix. Ich muss auch sagen, ich habe mich ja wirklich gefreut für den Danny. So geil, das ist ein tolles Wochenende. Im Sprint waren ja beide McLaren auf 5 und 6. Mhm. Also echt gut. Vor allem für den Danny. Und dann rutscht er irgendwie aus und crasht in den Sainz. Und dann merkt man halt, der Danny hat es halt geschafft, in dieses Kiesbett reinzufahren, nicht allzu viel Gas zu geben und dann wieder langsam aber doch rauszufahren. Und der Sainz ist einfach hängen geblieben. Und das war bitter.
Ja, das ist auch, wenn du so wie in Dennis Situation, da weißt du ja schon, oh, da passiert jetzt irgendwas. Mhm. Und Sainz hat es halt unerwartet erwischt. Das heißt, der Danny war ja schon darauf eingestellt mit, oh, das könnte jetzt ins Kiesbett gehen. Und da bist du schon ganz, ganz anders dann unterwegs, als wenn du dann davon überrascht wirst. Ne? Danny, was machst du? Das war echt nicht toll.
Bitter.
Ich weiß gar nicht, was ich zu mir klären soll. Das ist so gut oder schlecht. Ich will jetzt, dass ihr entweder gut seid oder dass ihr entweder schlecht seid. Mercedes.
So wie das geklungen hat, Beate, so war das Rennen für sie. Oder das gesamte Wochenende.
Das tut beim Zusehen schon richtig, richtig weh. Eben so Quali, Sprint, dann das Rennen. Bei Russell war es dann eh okay. Das war, glaube ich, viel mehr hättest du eh nicht mehr draus machen können. Aber wenn du dann zum Beispiel siehst, wie ein Hamilton an einem Stroll vorbei will und das einfach nicht schafft, weil es einfach nicht geht. Oh, das ist so schlimm. Oder das Ganze drumherum, das dann war, das war, keine Ahnung, Runde 24 oder 25, wo Yuki Tsunoda eben war, auf seiner lustigen P9. Und das hat sich hinten durchgezogen mit so minimalen Abständen bis Lewis Hamilton. Und du kommst da einfach nicht vorbei. Und es war auch, dass die DRS noch deaktiviert und alles. Der hat ja auch dann zum Schluss gefühlt 4683 Mal probiert, an Gasly vorbeizukommen und das hat nicht hinkaut. Und wenn du dann von Verstappen dann überrundet wirst, ich frage mich, ob Max Verstappen ein Grinsen im Gesicht gehabt hat, als er Lewis Hamilton überrundet hat.
Fix aber. Und spannend fand ich auch den Funkspruch, den er bekommen hat zur blauen Flagge, dass er sich überrunden lassen muss von Verstappen. Oh, das muss wehtun. Jetzt denkst du dann drüber nach und denkst du, scheiße, letztes Jahr bin ich gefahren um die Weltmeisterschaft und habe mit Verstappen gefightet und heute fährt er einfach problemlos an mir vorbei. Das muss so, ich glaube auch, dass das vom Mindset her für einen Hamilton, für einen Russell eher nicht, weil der ist das ja gewöhnt. Der ist wahrscheinlich nur verwirrt, wieso der Mercedes jetzt so fährt. Aber für einen Hamilton und das Mindset muss es echt heftig sein. Du bist jahrelang im dominanten Team und dominierst alles, ja, und bist urgut. Und dann plötzlich sowas.
Ja.
Also ich bin gespannt, ob er irgendwann einknickt.
Das glaube ich nicht. Das ist auch eben bei den ganzen, Pressekonferenzen und so, und wenn du rundherum eben die ganzen Clips mitbekommst, es ist Hamilton einfach total gut drauf. Der ist einfach total gut drauf und nach wie vor sehr locker drauf, weil er eben weiß, okay, der Mercedes ist gerade nicht so, wo er sein soll, und damit lebe ich halt jetzt, weil es ist jetzt so, wie es ist. Eben gerade so bei Pressekonferenzmomenten, der hat eben dieses herzliche Lachen dann. Und ich mag das so sehr, wenn Hamilton lacht. Der hat so ein lustiges Lachen. Dieses Hehehe. Der hat so ein extrem lustiges Lachen. Und das hat er eben nach wie vor. Und deshalb, ja, natürlich ist es jetzt nicht cool, wenn gerade alles so daneben läuft, aber ich glaube jetzt nicht, dass er da einknicken wird. Für das ist er mental einfach auch so stark und gesettelt. Na, ich glaube, es ist eher schwierig für George Russell, wenn du dir denkst, ma, ich dachte, ich komme da jetzt in ein Weltmeisterteam und dann.
Ja, der hat sich das auch anders vorgestellt.
Aber Toto Wolff hat wenigstens Hamilton dann angefunkt und gesagt, hey, es tut uns so leid, das ist echt scheiße gelaufen. Das ist gerade echt nicht leiwand.
Voll. Ich bin sehr gespannt, ob sie es schaffen, dorthin zu kommen, wo sie sein wollen. Also ich weiß nicht, ob es Miami sein wird. Ich weiß nicht, ob es Barcelona sein wird. Ich weiß nicht.
Ab da. Wenn sie in Europa zurück sind, dann werden sie besser.
Ja.
Na, aber dafür lernt man dann Podien wieder zu schätzen oder Punkte. Oder ein Einzug ins Q3.
Es sind die kleinen Dinge des Lebens.
Ja. Kommen wir zu... Habe ich das vor 2 Wochen laut ausgesprochen? Ich habe Angst, dass irgendwas passiert beim Italien Grand Prix, wenn die zu Hause sind, jetzt wo sie so gut waren?
Ich glaube.
Und genau das ist passiert. Und genau das wird auch in Monaco passieren und das wird dann auch in Monza passieren, ja. Mhm. Sorry.
Ich würde vielleicht an der Stelle jetzt mal schon dem Leclerc schreiben, weil der Sainz hat auch ein bisschen schwierig, ne? Aber den Leclerc, und sagen, du Charles, pass auf. Es kann sein, dass das und das nicht funktioniert. Ich wollte es dann nur sagen. Liebe Grüße, deine Beate.
Ja.
Schreib ihm einfach mal.
Aber das Gute ist, Carlos Sainz hat ja seinen Vertrag bei Ferrari verlängert bekommen. Das heißt, er ist jetzt bis 2024 dabei. Mhm. Was gut ist, weil er gefühlt die Saison ja bis 2025 geht.
Mit den 748 Rennen.
Genau.
Man kann ja nicht mittendrin tauschen.
Und dann halt wieder so ein verpfuschtes Wochenende für Sainz. Also der hat echt viel Pech. Qualifying beim Q2, das war eindeutig einmal sein eigener Fehler, weil der hat einfach zu viel Wollen, ist dann ins Kies raus, zack, bumm, die 150. rote Flagge. Beim Sprint dann aber sehr gut, eben von der P10 dann auf die P4. Und dann kommt dieser Ricciardo, deppst dir an, bist drin im Kies wieder und denkst, das ist super geil, danke für nichts.
Danke für die 3 Sekunden Heimrennen, die ich dieses Jahr in Imola fahren durfte.
Aber vielleicht ist es auch so eine Universum-Geschichte, weißt du? Weil eben Leclerc letzte Saison mehr Pech gehabt hat als Sainz.
Mhm. Wegen der Balance und so.
Genau. Mhm. Weil es kann nicht immer nur Leclerc Pech haben.
Obwohl, ich weiß nicht, ich warte.
Na, Leclerc, der ist einfach selber schuld an dem, was passiert ist. Der war eigentlich, für das es nur noch ein Ferrari unterwegs war, auf Podiumkurs unterwegs. Und der hat dann begonnen, auf die roten Reifen zu wechseln. Dann hat ja Red Bull nachgezogen, dann den Perez reingeholt, dann den Verstappen reingeholt. Und es hat Leclerc dann einfach zu viel gewollt. Und dann, bam, zack, Dreher, hat er Glück, dass er weiterfahren hat können, dass sonst nichts kaputt gegangen ist. Und dann immerhin auf P6 gefahren ist.
Das war heute ein bisschen der I am stupid Leclerc. Die Frage ist, ob das natürlich ein depperter Fehler war, Fahrfehler. Auf jeden Fall. Und vielleicht ein bisschen auch der Druck des Heim-Grand Prix. Ferrari in Italien, unbedingt aufs Podium. Und dann willst du vielleicht noch mehr, weil du dir denkst, das ist der Heim-Grand Prix, ein bisschen was geht noch. Mhm. Und dann scheißt er natürlich rein.
Das mit dem Heim-Grand Prix, glaube ich, das hat damit eher weniger zu tun gehabt. Der hat einfach nur gesehen, es ist Perez so knapp vorne, den kriege ich noch. Ich bin gerade schneller unterwegs als Perez und den kriege ich noch und dann eben der Fehler. Weil Podium ist Podium. Und ob es dann Zweiter bist oder Dritter bist, ist unterm Strich dann auch schon wurscht, wenn du weißt, du kannst eh nicht mehr Erster werden. Und der hat da einfach das mit dem Übermut, so wie er den Übermut gehabt hat, vor 2 Wochen, mit, hey, darf ich noch einmal eine schnellste Runde fahren? Darf ich noch einmal so, oder nein, lieber Ru, du hast schon alles und du bist eh Erster, lass es gut sein. Deshalb da, was das dann angeht, so ein bisschen zu übermütig und will dann zu viel. Bitte. Auf jeden Fall ein dummer Fehler.
Ja.
Und Leclerc. Da seien sie draußen wegen einem dummen Fehler von jemand anderen und Leclerc einfach ja, selber schuld, dass ihn da rausgedreht hat.
Red Bull Racing.
Das war wirklich eine sehr gute Red Bull-Leistung. Also man merkt, wenn beide Autos bis zum Ende fahren, sind die auch tatsächlich in der Lage, 1-2 zu machen.
Ich meine, das war das beste Red Bull-Wochenende seit 2016. Keine Fehler, sie waren urgut, sie hatten echt eine tolle Taktik. Und mir ist aufgefallen, dass sie zu zweit, also Sergio Perez und Max Verstappen, zu zweit gemeinsam dann aufs Podium gegangen sind. Es war so cool irgendwie, weil die sich halt so gefreut haben. Und da habe ich mir dann gedacht, Sergio ist der Einzige, der da nicht bricht. Also der wirklich konstant in dieser Rolle, in der er fährt, gut fährt. Und das war leibend.
Ich finde es einfach so arg, wie schnell Max Verstappen ist. Und wie weit der vor dem Perez war. Und wenn ich Perez wäre, wäre ich dann auch cool damit, wenn ich sehe, was für einen Abstand ich zum anderen Fahrer habe. Und das war ein großer Abstand.
Das waren das knapp 17 Sekunden, oder?
Was sind das?
16 irgendwas.
Ich habe nur gesehen, okay, der ist Lichtjahre voraus. Ich denke, ja, wenn du mit dem gleichen Auto um so vieles langsamer bist, dann musst du mit dieser Rolle als zweiter Fahrer zufrieden sein.
Und es wird wieder spannend in der WM, weil Leclerc ist ja jetzt vorne, immer noch. Aber Max Verstappen hat aufgeholt und Red Bull auch. Vor allem, er hat sich dann auch noch die schnellste Rennrunde geholt. Wie steht es denn eigentlich gerade in der Weltmeisterschaft, Beate?
Leclerc, Verstappen, Perez, Russell. Hamilton, cool. Siebter. Oh Gott. Und das Lustige ist, es gibt jetzt endlich, wo Vettel auch einmal Rennen fertig gefahren ist, jetzt haben wir wieder den Marzipan-Effekt. Latif ist 21.
Oh.
Weil der Hülkenberg mitgefahren ist.
Cool für den Hülki, aber schon ein bisschen unangenehm für den Latifi, ne? Dem macht das richtig Spaß, dabei zu sein. Das muss man positiv sehen, der ist gern dabei.
Ich glaub, der hört jetzt dann wirklich freiwillig auf. Eben der, nach dem ganzen Hate, den er letzte Saison abbekommen hat, durch den Crash, der dann quasi ja die Weltmeisterschaft entschieden hat, der hat auch selber gesagt, er hört jetzt auf mit Social Media und geht jetzt komplett zurück, weil er so viele Hate-Nachrichten gekriegt hat. Und jetzt, wenn du dann auch keine Leistung bringst und so, und auch wenn du so ein Pay-Driver bist, dessen Sitz eigentlich gekauft wurde, ich glaube, dem macht das dann einfach auch keinen Spaß mehr.
Dafür kann er dabei sein. Dabei sein ist alles.
Das wird mich so ankotzen, echt. Wenn ich irgendwo dabei bin und nicht nur von 20 Fahrern 21. bin, da höre ich freiwillig auf und werde Gärtner oder so.
Finde ich auch nett. Da riecht es schöner. In 2 Wochen geht es dann wieder weiter.
Miami! Yeah. Welcome to Miami. Ich kann den Text nicht. Ich weiß nie, was die da singen in echt.
Okay, wir haben 2 Wochen Zeit, den Song dann zu lernen.
Ja.
Das wird wieder ein Grand Prix, der sehr spät stattfinden wird.
Was ist da? Jetzt schauen wir da geschwind die Zeit noch nach.
21.30 Uhr, Sonntag.
Ihr Geleck. 21.30
Uhr. 21.30 Uhr.
Sind uns, glaubst du, unsere Hörer böse, wenn es nach dem Miami Grand Prix einfach nur lustige Memes gibt?
Ich glaube, unsere Hörer würden das wirklich in Ordnung finden.
Ich hoffe, ihr seid uns nicht böse, wenn wir da keine Folge machen. Na, wir haben tatsächlich, wir müssen das, glaube ich, erklären, das weiß ja niemand, ja. Die Caro hat quasi normale Arbeitszeiten.
So genau.
Normale Bürozeiten, so bis 17, 18 Uhr herum.
Ja,
und
genau.
Ich fange später zu arbeiten an und arbeite bis 10 am Abend.
Da, wo die Beate normalerweise aus der Arbeit rausgeht, liege ich schon im Bett. Also das ist dann immer ein bisschen schwierig. Ja.
Und da dann um 11 am Abend zu beginnen zum Aufnehmen, das ist halt wirklich ein Schatz. Oh Gott.
Um 11, wenn nichts passiert, Beate.
Ja, wenn nichts passiert, das ist ja das Nächste. Stell dir vor, wir entschuldigen uns jetzt schon mal, wenn es nach Miami kommt.
Ich hoffe, ihr mögt uns trotzdem noch, weil das ist ja, Formel 1 ist ja nicht nur eine Leidenschaft für uns, sondern auch ein Hobby. haben ja Jobs zum Überleben.
Wir müssen ja Jobs machen, damit wir uns diesen Podcast leisten können.
Korrekt.
Ja, dann hätten wir das abgesprochen, gell?
Ja. Deswegen wünsche ich dir, liebe Beate, und auch allen Hörerinnen und Hörer jetzt schon mal viel Spaß in Las Vegas.
Ja, und wir hören uns dann für Barcelona wieder.
Si, Senora.
Ich überlege gerade, ob mir auch was Spanisches einfällt.
Ich habe ja eigentlich vorbereitet für Las Vegas, dass ich sage, see you in a while, Crocodile. Aber jetzt habe ich auf Spanisch natürlich nichts anderes vorbereitet, außer
si, Crocodilo, Alligatore. Si.
Adios, Crocodilos.
Box, box. Box, 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 box.
Oh my God, yes!
Holy mac and cheese balls.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.